Werbung. Fast alle Eltern kennen das, oder? Erst zeigt das Kind Interesse am Töpfchen, alles läuft super und plötzlich will es doch wieder nicht. Das kann echt frustrierend sein, vor allem wenn es bei anderen scheinbar ganz easy klappt. Aber Trockenwerden ist kein Wettbewerb und jedes Kind entwickelt sich in seinem eigenen Tempo. Wichtig ist nur, den Druck rauszunehmen und es sich ein bisschen leichter zu machen. Zum Beispiel mit den Pampers Pants. Die kann man kinderleicht anziehen durch einfaches Hochziehen und macht damit den ersten Schritt Richtung Selbstständigkeit. Zum Ausziehen die Seitenbündchen aufreißen, einrollen und dank Klebestreifen einfach entsorgen. So bleibt Trockenwerden ein entspannter Schritt für Kinder und Eltern. Für mehr Infos zu Pampers schaut in den Shownotes vorbei. Werbung Ende. Isabeau Kleinemeier nimmt ihre Follower erst auf YouTube, später auf Instagram mit in und durch ihr Leben. Ihre Community wuchs und wurde mit ihr das erste, zweite, dritte, vierte und sogar fünfte Mal Mama. Lernt mit ihr dazu und wanderte sogar mit ihr aus. Sie teilt in ihrem Podcast und auf YouTube das Mutterwerden, Umziehen, Hausbau und Alltag. Wissen wir also vermeintlich schon alles über sie? Obwohl sie selbst vielleicht manchmal denkt, ihr Mama-Alltag wäre doch langweilig, wünschen ihre Follower sich mehr von genau dem zu sehen. Wie passt also, dass wir ausgerechnet heute genau darüber sprechen wollen? Mal sehen, was wir heute noch so erfahren können, was wir noch nicht wussten. Zum Beispiel zum Thema ihrer eigenen Hochsensibilität oder ADHS. Und natürlich will ich noch viel tiefer einsteigen, wie sie ihre siebenköpfige Familie rockt und es sich im Ausland so lebt. Herzlich willkommen bei Ehrlich gesagt, Isabeau Kleinemeier.
Das hast du sehr schön gesagt.
Hallo. Jetzt mal ehrlich gesagt. In deiner Instagram-Bio steht hochsensible Fünffach-Mama mit ADHS. Welches dieser Dinge ist deine aktuell größte Herausforderung?
Also dadurch, dass ich durch meine Hochsensibilität oder auch durch mein ADHS ziemlich viel lauter höre, sei es Geräusche oder Stimmungen viel intensiver wahrnehme, kommt es schnell oft dazu, dass ich in meinem Alltag auch oft überreizt bin.
Ja.
Sprich, alles ist ein bisschen intensiver für mich, alles ist ein bisschen lauter, die Welt. Und dadurch brauche ich einfach auch mehr Rückzug und auch mal mehr Pausen als Mama.
Das ist ja jetzt mit 5 Kindern zu Hause nicht unbedingt immer gegeben. Wäre das nicht einfacher, sage ich jetzt mal so forsch, wenn man ein wenig eine kleinere Familie um sich herum hätte?
Die natürlich wäre es sicherlich einfacher. Vor allen Dingen, weil ja auch einige unserer Kinder ADHS haben. Also ich habe ja meine Diagnose relativ spät bekommen, mit 34 erst. Und habe es dadurch herausgefunden, weil mein Kind die Diagnose als erstes bekommen hat.
Ah, und dann hast du gedacht, oh, das kenne ich doch von mir selbst, oder wie war das?
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ich habe überhaupt keine Ähnlichkeiten gesehen tatsächlich, weil ADHS kann sich immer unterschiedlich auch ausprägen und zeigen. Ja. Und gerade bei Mädchen ist es eher so, dass sie sich auch mal gerne maskieren. Das heißt, dass sie das so ein bisschen verstecken, um sich anzupassen, um halt nicht aufzufallen. Aber als ich dann quasi den Termin hatte mit der Psychologin und der Neurologin und dann die Fragebögen gemacht habe und das Interview, das dauert ja auch alles ein bisschen, hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass ich das auch habe. Und man denkt dann ja auch ganz viel an seine Kindheit zurück. Man wird ja quasi nochmal zurückgeschmissen. Wie war das in meiner Kindheit und was war dafür auffällig? Und ich habe mir dann selbst sehr viele Fragen auch beantworten können tatsächlich. Wieso habe ich manche Dinge anders gefühlt? Wieso habe ich mich so gefühlt, Probleme zu haben, vielleicht ja mehr so in einen Freundeskreis angenommen zu werden? Oder wieso hatte ich immer das Gefühl, anders zu sein? Und durch die Diagnose haben sich sehr viele Fragen erklärt und wie so ein kleines Puzzle sich zusammengesetzt. Und das hat uns als Familie auch total geholfen, auch natürlich unsere Kinder besser zu verstehen, mehr Akzeptanz vielleicht zu einem Verhalten des Kindes, was vielleicht in der Gesellschaft nicht so gern gesehen wird. Gerade das Thema Hyperaktivität. Wenn die Kinder nicht vielleicht still im Restaurant sitzen können oder auch mal ein bisschen wilder sind zum Beispiel. Oder so wie ich rede unheimlich viel, schnell und gerne, springe aber auch gerne mal in den Themen hin und her oder verliere den roten Faden. Und das ist halt bei meinen Kindern auch so, dass die viel reden. Und manchmal bekommt der Gegenüber das Gefühl, der hört mir gerade nicht zu, weil er halt immer mehr mit sich selbst beschäftigt ist in seinen Gesprächen. Und ja, es ist natürlich mit weniger Kindern einfacher, aber man kann sich das ja nicht aussuchen. Ne? Das ist so, und wir versuchen das Beste rauszumachen. Und wir sind gerade auf einem wirklich sehr guten Weg, das alles so ein bisschen herauszufinden, welches Kind hat vielleicht ADHS oder vielleicht auch Autismus, weil das hängt auch manchmal miteinander zusammen. Und ja, sind da so gerade ein bisschen auf der Suche und erklären den Kindern auch ganz viel, wieso ist denn mein Gehirn anders verknüpft und wieso empfinde ich Dinge anders. Und das ist natürlich für uns alle gerade auch eine sehr spannende Reise, eine sehr lehrreiche Reise, aber super, super wichtig, weil ich mir jetzt auch wünschen würde oder mir gewünscht hätte, dass es meine Eltern vielleicht auch schon früher bei mir gemerkt hatten, weil ich halt auch Probleme in der Schule hatte. Mhm. Ich habe die 4. Klasse wiederholt, ich habe die 7. Klasse wiederholt, ich habe meine erste Ausbildung abgebrochen, also das war alles sehr schwankend und teilweise sehr schwierig auch für mich und dafür gibt es jetzt halt Antworten und ich dachte als Kind oder Teenie immer, ich bin dumm, so. Also man hat natürlich dann auch ein bisschen ein geringeres Selbstwertgefühl als Kind oder Teenie, wenn man halt die Klasse nicht schafft oder man das auch, tut mir leid, da werde ich immer so emotional.
Ja, das glaube ich.
Ja, weil man so ein bisschen Selbstzweifel hat an sich. Aber mit den Antworten jetzt weiß ich, okay, mein Gehirn hat einfach anders funktioniert, ich hätte vielleicht mehr Unterstützung gebraucht. Sei es jetzt Ergotherapie oder Verhaltenstherapie, da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, die Kinder zu unterstützen. Aber ich bin sehr stolz darauf, dass ich jetzt meine Kinder auf dem Weg anders begleiten kann. Ja. Und mein Mann natürlich auch.
Ohne jetzt deine Kinder irgendwie bloßzustellen oder zu persönlich zu werden. Aber kannst du so ein paar Beispiele geben, die euch darauf gebracht haben, das vielleicht mal zu untersuchen? Weil viele dieser Dinge, gerade so quirliges dazwischen quatschen oder viel reden oder sehr aktiv sein, das sind ja Sachen, die auch viele Kinder, die nicht so eine Diagnose haben und auch nicht bekommen werden später, auch mitbringen, einfach weil sie Kinder sind. Ja. Gab es so Sachen, wo ihr gesagt habt, das ist schon irgendwie extrem, das ist mehr als bei anderen Kindern oder wie war das bei euch?
Ja, das, wie gesagt, das prägt sich ja bei jedem Kind anders aus. Bei meiner Tochter, ich brauche jetzt da keinen Namen nennen, das ist ja auch eigentlich gar nicht so wichtig, aber bei meiner Tochter zum Beispiel war es so, dass wir es an der schulischen Leistung gesehen haben.
Ja.
Und man sagt, ADHS kann man so ab Grundschulalter, 2., 3. Klasse, stellt sich das dann relativ gut heraus, wenn die Noten nicht mehr die gleichen sind. Oder die Lehrer merken zum Beispiel sowas bei uns, der Lehrer merkt zum Beispiel, sie wirkt unruhig im Unterricht oder sie hat Probleme, sich an Dinge zu erinnern. Also die Lehrerin erklärt was und im nächsten Augenblick ist es vergessen. Und ganz oft passiert es leider, dass das als Faulheit abgestempelt wird. Oh, ich habe schon wieder meine Hausaufgaben vergessen. Nee, du hast es wirklich vergessen. Also ich weiß ja selber jetzt, wie es ist. Wir vergessen wirklich oft Sachen, sei es alltägliche Gegenstände oder so. Und die Kinder vergessen dann halt auch Schulmaterial. Meine Kinder sind schon mal mit Hausschuhen aus dem Haus gegangen oder auch mit den Turnister vergessen und solche Sachen. Und wir haben es halt zuerst durch die Schule gemerkt, dass da irgendwie was nicht passt. Ob es jetzt eine Lernschwäche ist, ADHS oder sonst was, wir haben gemerkt, irgendwie ist da was anders. Und wir wollen natürlich schauen, wo das herkommt. Bei meinem Jungen ist es so, der ist sehr hyperaktiv. Also der springt und turnt und wir gehen jeden Tag raus und du merkst trotzdem, da ist so viel Power und trotz Schwimmen und Hobbys, der hat einfach super viel Energie, was natürlich auch eine Superkraft ist von ADHS. Man darf ADHS nicht immer schlecht sehen. Es ist eigentlich ein Fluch und ein Geschenk zugleich, sage ich immer. Aber bei den Mädchen habe ich das Gefühl, dass sie sich, wie gesagt, eher maskieren und in der Schule sind die total ruhig und unauffälliger im Sozialverhalten. Aber zu Hause dann, sobald die Tür hier aufgeht, ist dann Rambazamba und dann wird alles Energie rausgelassen, was sie halt in der Schule zurückgehalten haben. Und das kostet den Kindern halt auch wirklich sehr viel Energie. Du merkst dann auch, dass ein Schultag dann für die wirklich anstrengend ist, wie ein Marathon. Genau, und bei unseren Mädchen ist es auch so, dass teilweise auch die Hochsensibilität mit reinspielt, dass sie dann auch ganz stark Stimmungen mitbringen nach Hause, wenn der Lehrer mal ein bisschen lauter war. Oder Selbstzweifel, die haben die Aufgabe nicht verstanden und solche Sachen. Daran erkennt man das eigentlich ganz gut. Als erstes Mal würde ich mit dem Lehrer sprechen, auf jeden Fall, was anders ist, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr beobachtet. Und wir haben das dann auch so gemacht, dass wir mit den Kindern auf unsere Schulpsychologen zugegangen sind und einfach auch mal das Gespräch gesucht haben. Genau.
Jetzt muss man ja sagen, du bist mit, ich glaube, 25 das erste Mal Mutter geworden.
Ich bin mit 19 schwanger geworden, das erste Mal.
Ach Gott, habe ich mich so verrechnet.
Ja,
Okay, du bist noch Mutter geworden.
meine große Tochter ist schon 13 tatsächlich. Also
Schon 13.
wir haben Baby Ben mit anderthalb und die große
Genau.
mit 13, ja. Und ich bin mit
Große
19
Spanne.
schwanger geworden, ja.
Würdest du sagen, dass du, wenn du jetzt, also du hattest ja damals die eigene ADHS-Diagnose noch nicht und auch wahrscheinlich noch nicht so die Überlegungen in diese Richtung, würdest du sagen, dass dir das Muttersein mit dem heutigen Wissen, dass du ADHS hattest damals schon und immer noch hast, irgendwie leichter oder schwerer gefallen ist? Sind dir Sachen so rückwirkend irgendwie aufgefallen, die du im Vergleich zu anderen Müttern vielleicht anders erlebt hast?
Ich glaube schon, ja, dass das, hätte ich früher das schon gewusst mit ADS, hätte ich sicherlich viele Dinge anders gemacht, die mich mehr entlastet hätten und die mich vielleicht nicht so schnell überreizt hätten. Wenn ich jetzt mal an das Wochenbett zurückdenke, zum Beispiel, das ist ja schon sehr kräftezehrend und ich war immer schon eine Frau, die 100% Gas gegeben hat in allem, was sie tut und habe mich selbst auch oft hinten angestellt. Und ich glaube, da ist halt einfach schon der Fehler, wenn man weiß, dass man hochsensibel ist, dass man sich einfach auch einfach mal Pausen nimmt, bewusst nimmt und auch mal sagt seinem Partner, ey, ich schaffe das jetzt gerade nicht und ich kann nicht nur immer funktionieren, weil so hatte ich immer am Anfang das Gefühl, Mutter sein bedeutet für mich, ich muss funktionieren. Mittlerweile bin ich in einem gewissen Alter, wo ich auch viel hinterfrage und auch an mir arbeite und auch so ein bisschen Mentalarbeit betreibe und ich merke einfach, dass man nicht funktionieren sollte als Mutter, sondern dass man leben sollte und dass nicht immer alles perfekt sein soll. Und hätte ich diese Erkenntnis schon früher gehabt, auch mit dem ADS, dann wäre das sicherlich alles ein bisschen entspannter gewesen und nicht so gestresst.
Ja, das ist ja eine Erkenntnis, die, also die bedarf ja Lebenserfahrung grundsätzlich. Und ich sag mal, ich bin Mutter mit, ich glaube, 33 geworden und hätte schon weiter sein können als du jetzt mit 19. Und trotzdem ist es mir auch schwer gefallen, ne? Und gerade in so einer Phase, wo man das erste Mal Mutter wird, alles zum ersten Mal macht, vielleicht schon Freunde um sich herum hat, aber ja so diesen 24/7-Einblick ja doch nicht hat. Man muss es ja selber erleben und das erste Mal in dieser Babybubble ist und man so von außen immer gesagt bekommt, das ist die schönste Zeit und muckelt euch ein und so. Und man denkt innerlich so, Hilfe, ich bin völlig überfordert. Und dann noch Hochsensibilität und ADHS zu haben, stelle ich mir unheimlich schwer vor, da auch Grenzen zu setzen. Und ich glaube, dass man eh schon neigt, in dieser Phase über Grenzen zu gehen, eben für das Baby. Hast du Also, wie habt ihr das gemanagt? Hast du ein Supportsystem gehabt, deine Familie, dein Mann, der das auch auffangen konnte? Oder hast du innerlich immer gedacht, ich muss das doch schaffen, es muss doch, alle schaffen es sonst auch?
Also ich finde, du hast das schon richtig schön gesagt. Man kann so viele Bücher lesen und Videos gucken und sich darauf vorbereiten, das erste Mal Mama zu werden. Das war auch tatsächlich damals, warum ich mit YouTube gestartet bin tatsächlich. Also ich habe mir auch Ratschläge über YouTube-Videos von jungen Mamas angeschaut, die typischen Vlogs, und habe dann ja auch selbst gesagt, ey komm, es gibt so wenig aktuell auf YouTube. Ich nehme jetzt einfach mal die Kamera mit durch meinen Alltag und zeig mal, wie das ist so als junge Mutter. Und jetzt habe ich wieder einen roten Faden verloren. Siehst du, das ist mein ADHS wieder. Jetzt kriege ich das wieder
Worin
rein.
bist du denn, würdest du sagen, jetzt Profi im Vergleich zum ersten Mal, Babybubble?
Genau. Also man kann sich Ratschläge holen, wie man möchte, aber am Ende ist es einfach die hammerharte Realität. Also da kann einen keiner drauf vorbereiten. Ich glaube, das ist egal, wie alt du bist. Und ich habe das damals auch gehabt. Also ich war da super überfordert, auch noch so jung und auch die Vorurteile. Aber ich hatte schon die Familie um mich herum, also meine Eltern, natürlich auch mein Mann, damals noch nicht Mann, ja, aber wir haben schon versucht, das im Team zu machen. Aber ich hatte natürlich auch die Ansprüche, das muss jetzt klappen, gerade das Thema Stillen. Ne? Da hat man schon immer so einen Druck, weil bei anderen klappt das ja auch.
Ja.
Wo bin ich Profi drin, war deine Frage. Ne?
Ja.
Auf jeden Fall.
Vier Babys jetzt? Vier Babyerfahrung?
Ja, Profi auf jeden Fall im Improvisieren.
Ja.
Was wahrscheinlich auch ein bisschen mit meinem ADS zusammenhängt, zu improvisieren. Also wenn der Kühlschrank leer ist, schaffe ich es trotzdem irgendwie noch Mittagessen zu zaubern für die Kinder. Oder, ein vergessener Geburtstag, Kindergeburtstag, wir haben kein Geschenk. Ja, dann lass uns mal eben noch schnell irgendwie was basteln in der letzten halben Stunde. Und auch natürlich das alles so zu managen. Aber da hat man auch so über die Zeit Strategien für sich selbst entwickelt, weil wir ADHSler haben eher Probleme damit, organisiert zu sein oder halt Dinge zu vergessen. Das ist nicht so einfach. Ich habe halt meinen Kalender, der ist geteilt mit meinem Mann auf dem Handy, wo wir alles eintragen und jedes Kind hat eine andere Farbe, damit auch nichts vergessen wird, ja. Hobbys oder Arbeit oder Baustelle oder was gerade so anfällt. Genau, wir haben die Stundenpläne ausgedruckt, damit die Kinder auch wissen, welches Fach heute ist, weil die wissen, dass die nächste Woche dann wieder nicht mehr. Wir haben auch einen Kalender mit Datums an der Wand, damit die sehen, welcher Tag ist heute, welches Datum. Da kann man so einige Dinge machen, um das selbst einfacher zu machen.
Ja, Struktur sozusagen in den kleinen Alltag schon zu bringen.
Genau, ja.
Du hast gerade gesagt, ganz kurz angesprochen, Vorurteile. Waren das Vorurteile gegenüber deinem Alter, dass du früh Mutter geworden bist? Oder welche Vorurteile meinst du?
Vorurteile, ja, auf jeden Fall, junge Mutter. Also das gab auch Situationen, wo du dann halt blöd angemacht wirst, sei es auf dem Spielplatz, im Supermarkt, unterwegs. Ja, aber die Vorurteile gibt es auch als Großfamilie tatsächlich. Also wenn du mit 5 Kindern rausgehst, haben wir auch schon sehr viel Hass erfahren. Teilweise im Restaurant, dass sich die Leute dann halt auch umsetzen oder die bösen Blicke. Und ich nehme das erstmal schneller wahr, diese Stimmungen oder die Spannungen auch. Ja, aber auch so Sprüche wie, oh, jetzt schon ein Kind, bist ja selbst noch ein Kind. Oder hast deine Ausbildung, mitten in der Ausbildung schwanger geworden, wo soll das hin? Oder du wirst eh wieder alleinerziehend sein. Das wird nicht halten, so jung Mutter zu werden. Das war irgendwie Alltag teilweise schon, wenn man rausgegangen ist. Ja.
Und hast du dir ein dickes Fell zugelegt oder hattest du das eh schon?
Also ich muss sagen, heutzutage jetzt habe ich auf jeden Fall ein dickes Fell. Früher, da man eh noch so jung war und eh schon verunsichert, war das nicht so einfach. Also ich habe auch schon immer wieder öffentlich gesagt, dass ich mir das halt erarbeiten musste. Mein Mindset mir quasi über die Jahre aufgebaut. Also früher hat es einen eher verunsichert. Und ich frage mich halt auch immer gerne, warum macht man das als Mutter? Meistens waren es tatsächlich Frauen, die selbst Mutter waren, warum man sich nicht unterstützt gegenseitig, weil ich denke, wir wollen als Eltern alle einen guten Job machen oder gut sein. Also ich finde, wir bräuchten da mehr innerhalb der Mama-Community mehr Unterstützung, anstatt sich immer besser zu fühlen oder immer dieses Vergleiche zu schaffen. Das bringt ja eigentlich gar nichts. Es wäre viel schöner, wenn wir uns gegenseitig vielleicht unterstützen und uns Tipps geben oder so.
Ne? Ja, total. Vielleicht, ohne die Namen zu nennen, aber vielleicht kannst du mal das Alter deiner 5 Kinder einmal aufdröseln, dass wir so ein bisschen wissen, in welchen Lebensphasen du dich mit den Kindern gerade so befindest, weil da ist ja für jeden was dabei.
Ja, sehr gerne. Also wir haben 1,5 Jahre, den kleinen Benny. Der ist gerade so mitten in der Phase, er läuft und quatscht und erkundet gerade so seine Welt, wird noch gewickelt und gerade ist so ein anstrengendes Alter. Wo er auf die Tische klettert und wo du eigentlich hinterher sein musst. Ne?
Ich erinnere mich, ja.
Aber ich freue mich, er macht nämlich gerade seinen Mittagsschlaf. Also das ist dann noch so die eine Auszeit, die ich dann habe, die ich produktiv nutzen kann, wie hier zum Beispiel jetzt gerade zu sein. Dann haben wir den Moritz, also die Namen kann man ruhig sagen, weil die sind auch öffentlich bekannt. Dann haben wir unseren Moritz, der ist jetzt 5 geworden, ist jetzt in der Vorschule. Und das ist unser kleiner Wirbelwind, unser kleiner Familienclown. Ja. Ist auch gerade in so einer Phase, wo er, oh, die Katzen sind auch da, ich glaube, man hört sie
schon. Ja, es ist nicht das Baby, was man hört. Katzenbabys, ja.
Es ist ja nie voll genug bei uns. Naja, der Moritz, das ist ein Wirbelwind und ist gerade in so einer Phase, wo er halt auch mal seinen Willen durchsetzen möchte und so ein bisschen autoritär zeigen will, autoritär sein möchte und ja, ist aber auch ein sehr liebevoller Junge. Dann haben wir die Frieda, die ist 8 Jahre alt, sie ist ja, so die liebe, sympathische, also meine Kinder sind alle lieb, aber so die fröhliche, empathische, eher zurückhaltende, stille Maus tatsächlich. Da sieht man mal, wie
Ja.
unterschiedlich die Kinder sind. Dann haben wir die Pauline, die ist jetzt 9. Die kam relativ schnell hintereinander, die beiden. Die haben nur 1,5 Jahre Abstand, die Mädchen. Und ich würde sagen, der Abstand war der anstrengendste Abschnitt in meinem
Ja.
Mama-Leben, aber dafür jetzt der schönste, weil es einfach wie fast schon wie Zwillinge sind, wie beste Freunde. Also die beiden sind immer 24/7 zusammen, die haben die gleichen Hobbys, die gleichen Freunde und ja, wirklich ganz, ganz toll, dieser Abstand. Ist wahrscheinlich nicht bei allen Eltern so, aber die beiden haben sich echt gefunden. Das ist echt schön.
Schön,
Unsere
ja.
Pauline ist so eine kleine Träumerin, aber auch sehr wild und aktiv und voller Energie. Und dann haben wir unsere Leona, die ist 13, unser kleiner Teenager, sage ich immer.
Wahnsinn.
Eine sehr kreative, ruhige Person. Auch sehr wissbegierig in verschiedenen Thematiken. Zum Beispiel interessiert sie sich für Quantenphysik.
Wow, ja.
Ja, richtig cool. Ja, kann 3 Sprachen fließend und ist eine sehr gute Schülerin tatsächlich, ja. Genau,
Wahnsinn.
also das sind wir und noch mein Mann, der
Also,
Alex.
wenn man dich zur besten Freundin hat, kann man dich eigentlich für jede Lebenslage anrufen. Du
Ja,
hast alles
immer.
einmal durch.
Ja, immer
Würdest du
gerne.
sagen, dass die erste Schwangerschaft und die fünfte Schwangerschaft, wenn du die jetzt mal vergleichen würdest, ne, waren die schon sehr unterschiedlich, einfach weil es das erste Mal ist und dann einfach mit fünf, also beim fünften Mal man einfach alles schon so erlebt hat, sowohl Schwangerschaft als auch das Baby kriegen, als auch, keine Ahnung, wie gesagt, diese Babybubble stillen, abstillen, nicht stillen, stillen wollen oder was auch immer, was da auf einen zukommt, welche Entscheidung man treffen möchte. Ist das ein Unterschied, weil du einfach jetzt schon so viel Erfahrung hast?
Ein totaler Unterschied. Also das kann man schon gar nicht miteinander vergleichen, finde ich. Das waren 2 komplette Lebenserfahrungen. Also Leona wurde ja ganz normal im Krankenhaus entbunden, aber mit PDA und 33 Stunden Wehen. Das war wirklich heftig und kräftezehrend, ja. Und dann die Unsicherheit natürlich und teilweise leider auch nicht so schöne Geburtserfahrungen mit Geburtsverletzung, aber auch mit Eingriffen, die für mich als Frau nicht schön waren. Zum Beispiel, dass sich die Ärztin auf mich draufgelegt hat mit ihrem Ellbogen und von oben mitgedrückt hat und solche Sachen. Es war schon sehr bestimmt zum Schluss die Geburt und sehr stark anleitend. Ich will jetzt auch nicht schlecht reden, aber es war nicht schön. Rückblickend würde ich auch sagen, dass da so ein kleines Trauma auch geblieben ist tatsächlich. Man hat sich so ein bisschen ausgeliefert gefühlt, ne? Weil man war ja jung und man hatte keine Erfahrung und man wurde einfach komplett angeleitet. Und jetzt in der 5. Geburt, es war eine wunderschöne, ruhige, schnelle Hausgeburt hier zu Hause. Ich habe, glaube, 2 Stunden draußen im Pool verbracht, habe da meine Wehen, Wellen veratmet. Ich habe auch angefangen, bei den letzten 2 Geburten Hypnobirthing anzufangen.
Ja.
Das hatte ich bei den ersten 3 gar nicht. Und das hilft halt extrem, auch natürlich auf PDA vielleicht zu verzichten, etwas entspannter in die Geburt zu gehen, dadurch auch die Geburt ja ein bisschen schneller vorantreiben zu lassen, einfach weil du entspannter bist durch die richtigen Atemtechniken. Und das waren, glaube ich, nur 3 Stunden. Ja, 3 Stunden. Statt 30 Stunden die
Ja,
erste.
das ist schon ein großer Unterschied.
Keine Geburtsverletzung und ja, in der ersten Geburt war es tatsächlich so, man hat sich einfach nur kaputt gefühlt und fertig. Bei der 5. Geburt war das Gefühl eher so, wow, ich bin gerade so stolz und ich war noch voller Energie und konnte das mehr genießen tatsächlich auch.
Das ist sowieso, finde ich, ganz bemerkenswert, wie man, oder ich kann nur von mir selber reden, wie ich auf meinen Körper anders geblickt habe nach einer Geburt. Also dieses Gefühl von Stolz, egal wie die Geburt am Ende gewesen ist, ne, ob es eine natürliche Geburt ist oder Kaiserschnitt oder was auch immer, einfach dieses Gefühl von, mein Körper hat ein Kind produziert und es ist auch wieder rausgekommen. Und es ist einfach perfekt. Ich finde, man blickt ganz anders auf seinen Körper. Jetzt bist du mit 19, hast du natürlich auch einen anderen Körper, ne? Also ja. Als mit über 30, so wie ich es war. Ist dein Körpergefühl auch ein anderes geworden, so nach den Schwangerschaften?
Ja, irgendwie wertschätzender meinem Körper gegenüber. Also ich achte deutlich mehr auf meine Gesundheit, auf ausgewogene Ernährung, einfach meinem Körper was Gutes zu tun. Dahingehend wertschätzender, ja. Und auch anderes Körpergefühl, definitiv. Ja. Und jetzt gerade sind wir auch in der Phase, ich meine, der Kleine ist jetzt anderthalb, ich fange jetzt auch langsam an, wieder Sport zu machen, auch ein wichtiges Thema. Ja, einfach um sich wieder fitter zu fühlen, auch nach einer Geburt, ne? Weil ich auch einfach merke, oh, mein Beckenboden, der ist nicht mehr so wie nach der ersten Geburt, ne? Da hat natürlich sehr gelitten. Und ich glaube, da haben auch viele Frauen oder Mütter Probleme mit dem Kind bekommen und vielleicht keine Rückbildung machen oder kein Beckenbodentraining. Ich habe es auch nicht gemacht. Ich bin da auch ganz ehrlich. Ich hatte einfach nicht das Gefühl, danach jetzt Sport machen zu wollen. Ich habe das Wochenbett komplett genutzt und danach hatte ich einfach nicht das Verlangen danach. Aber es ist halt wirklich wichtig, weil es oft auch passiert. Zum Beispiel, wenn man niest oder Trampolin springen, vergiss es, geht nicht. Ja. Ja. Und da arbeite ich halt dran, wieder meinen Körper so ein bisschen fitter zu bekommen, einfach auch als Dankeschön. Ja,
ja, das ist eigentlich schön ausgedrückt, als Dankeschön. Wusstest du schon immer, dass du 5 Kinder haben möchtest oder vielleicht sogar mehr? Also viele Kinder, sag ich mal. Bis auf den Geschmack gekommen.
Auf keinen Fall. Ich bin ja mit 19 ungeplant schwanger geworden. Das war jetzt keine Wunschschwangerschaft. Und als es dazu kam, zu dem Zeitpunkt hatte ich nicht mal irgendwie den Gedanken von Kindern im Kopf. Es war eher so, ich bleibe jetzt erstmal alleine und Kinder, wofür? Also ich hatte wirklich jetzt nie in dem Kopf, ich brauche meine Familie, Kinder, ja. Haus. Also dieses hatte ich gar nicht. Ich war immer eher so, ich mache, wie es kommt. Und ja, mit dem ersten Kind war es dann irgendwie so verzaubernd, dass man dachte, boah, es ist zwar anstrengend, also ich muss wirklich sagen, das erste Lebensjahr, das war für mich wirklich heftig und auch sehr herausfordernd, aber es hat auch so viel gezeigt, wie schön es ist, einen kleinen Menschen zur Welt zu bringen und mit den Menschen aufwachsen zu sehen, aber nicht nur körperlich, sondern auch innerlich. Und meine Kinder zeigen mir auch ganz oft, wie viel ich noch von ihnen lernen kann. Ich finde, wenn man seine Kinder beobachtet, hat das immer so was Losgelöstes, so was Befreiendes. Und ja. Ich finde, wir Erwachsenen könnten uns da ruhig mal was von abschneiden.
Ja, absolut. Diese Unbeschwertheit, die irgendwann vorüber ist und nie wieder zurückkommt, womöglich. Wie ist denn dein Alltag so unbeschwert? Also, oder ist dein Alltag unbeschwert? Du hast ja eine ganze Menge fremder Leben sozusagen zu handeln. Und wenn du jetzt sagst, dass du wieder jetzt mit Sport anfängst, dafür muss man ja auch irgendwie Zeit finden. Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen in euren Alltag? Wie seid ihr so organisiert? Wie läuft das alles ab?
Ja. Ja, also für uns als Familie ist es wichtig, Struktur zu haben. Gerade durch das ADS braucht man das einfach. Aber ich versuche trotzdem immer noch so kleine Momente oder Lücken zu finden, wo man auch mal so ein bisschen abweichen kann von dem Alltag oder von Struktur, damit es nicht langweilig wird. Weil wenn wir etwas nicht mögen wie ADSler, dann ist es Langeweile. Gerade so alltägliche Aufgaben wie Aufräumen, Wäsche machen, das ist echt schon frustrierend für uns, solche Dinge zu tun. Wir starten, die Kinder stehen morgens um 6:30 auf. Dann mache ich das Frühstück. Alex kümmert sich um die warmen Getränke.
Bist du schon wach gewesen, wenn die Kinder aufstehen? Oder stehst du mit den Kindern gemeinsam auf?
Ich stehe mit den Kindern auf.
Okay.
Weil ich das morgens immer noch genieße zu kuscheln. Also man muss wissen, dass Alex mit den Jungs schläft und ich schlafe dann mit den Mädchen. Unser Haus, wo wir aktuell leben, hat nur 3 Schlafzimmer für 7 Personen. Und wir machen es ein bisschen kuschelig und wir wechseln dann ab und zu mal, weil der Bende wird nachts noch wach und dann tauschen wir. Also einer macht immer die Nachtschicht.
Ja, okay.
Aber wir schlafen mit unseren Kindern ein und schlafen mit den Kindern ein und wachen auch mit unseren Kindern auf. Also wir sind da sehr bedürfnisorientiert, was die Erziehung angeht. Und wir genießen das einfach, weil wir wissen, weil wir halt unsere große Tochter schon haben, wir wissen halt einfach, wie schnell es vorbei ist und dass die Kinder nicht mehr mit dir in einem Bett schlafen wollen. Ja. Und deswegen sind wir noch mit unseren Kindern am Schlafen und genießen das total, morgens aufzuwachen und die kleinen warmen Händchen, die dich an dich kuscheln. Und ich brauche das irgendwie auch. Ja, das ist so, und der Geruch, ich kann es nicht beschreiben, das ist so niedlich und so schön. Und ich weiß einfach, ja, diese Phase kommt halt nicht mehr. Die Zeit gibt dir halt keiner zurück. Und deswegen stehen wir zusammen alle auf, ja.
Gut, dann seid ihr eingeteilt, der eine macht die warmen Getränke, der andere...
Genau, ja genau. Also Alex macht so ein bisschen die Kinderbespaßung, weil unsere Kinder ist nicht einfach, setzt sich an den Tisch und wird gegessen, da wird drumherum gemalt, gespielt, es ist laut, Chaos. Und ich mache dann die Verpflegung. Mhm. Die Brotdosen zum Beispiel mache ich schon immer einen Tag vorher. Auch das Mittagessen. Ja, ja. Genau, also dass man sich da so ein bisschen den Stress schon mal morgens nimmt. Ne? Aber es gibt halt schlechte und gute Tage. Manchmal ist es laut, chaotisch. Die streiten natürlich auch manchmal. Manchmal kann es auch harmonisch zugehen. Nicht jeder Tag ist gleich. Dann ziehen sich die Kinder an, es wird Zähne geputzt, ich packe in der Zeit die Schultasche, dann macht sich mein Mann für die Baustelle fertig und dann fährt mein Mann die Kinder zur Schule und anschließend zur Baustelle, also wo wir gerade unser Haus renovieren, da ist er ganz fleißig dabei und ich bin dann mit Baby Ben zu Hause und arbeite dann oder mache noch ein bisschen Haushalt, genau, das ist so unser Morgen.
Die Kinder sind aber ja nicht alle am gleichen Ort, sondern es gibt welche, die schon in der Schule sind. Es gibt welche, die noch in die Kita gehen. Ist Vorschule da auch integriert? Also wie viele Stationen muss dann man anfahren?
Bei uns ist tatsächlich so, dass unsere Kinder alle auf die gleiche Schule gehen oder in die gleiche Einrichtung.
Ah, wie praktisch.
Weil wir haben, genau, wir haben hier eine internationale Schule und da ist Kindergarten, Vorschule, Grundschule und die weiterführende Schule alles in einem. Und das finde ich so schön, weil die Kinder immer, die Geschwister sind immer zusammen.
Ja.
Ja, das heißt einfach nur einmal anfahren, das dauert 10 Minuten, dann ist man auch schon wieder zu Hause.
Und das heißt, dann bist du mit dem Kleinen zu Hause und kümmerst dich natürlich auch um den Haushalt, nehme ich jetzt mal an. Aber ja, nicht nur. Du hast schon gesagt, du hast mit dem Mama-Werden, mit YouTube angefangen und das ist ja ein Riesen-Account, der auch regelmäßig bespielt werden möchte. Das ist ja auch einfach deine Arbeit, dein Job. Mhm. Wie sieht es bei YouTube, musst du mich ein bisschen reinholen, wie sieht es da aus, wie viel muss man da produzieren oder wie oft musst du ein Video machen? Wie entsteht so eine Produktion? Machst du das immer alleine alles oder hast du auch da Hilfe vielleicht?
Also zum Thema Hilfe ist ganz wichtig zu sagen, wenn es viel Arbeit ist, dass ich mir auch mal unsere Kinderfee nach Hause einlade. Die ist immer, also Kinderfee, Babysitterin, wie man es auch gerne
nennt.
Wenn es wirklich super voll ist und ich merke, okay, jetzt brauche ich aber einfach mal Ruhe zu Hause und Baby Ben ist aber auch aktuell sehr anhänglich, muss natürlich auch beschäftigt werden, dann lade ich gerne mal unsere Kinderfee ein. Das ist meistens so 2-mal die Woche für 4 Stunden. Da, wo ich dann wirklich produktiv auch durcharbeiten kann. Und wir haben 2-mal die Woche eine Haushaltshilfe, die sich dann um Wäsche und Haushalt kümmert.
Ja.
Das fing erst an, als ich glaube, das 3., 4. Kind war. Genau, da haben wir gemerkt, okay, das alles unter den Hut zu bekommen. Wir brauchen Unterstützung. Und ich finde es auch mal ganz wichtig, natürlich als Eltern sich das auch einzugestehen, dass man sich Unterstützung holen darf. Also wenn man natürlich die Verfügbarkeiten dafür hat, also dafür braucht man sich als Mutter jetzt nicht schämen, wenn man sagt, man hat Oma, Opa, Familie, die man einfach mal nach Hilfe fragt. Und wir sind nun mal hier auf Madeira, wir haben leider Oma und Opa nicht vor Ort und haben gesagt, okay, dann schauen wir einfach mal nach einer Fremdbetreuung und der Ben ist mir noch zu klein für den Kindergarten, also vielleicht mit 2, 2,5, dass ich mich da wohlfühle. Deswegen haben wir diese Möglichkeiten genutzt, wofür wir sehr dankbar sind, dass wir das halt auch haben können, weil es kostet natürlich auch Geld.
Ja.
Und es ist tatsächlich so bei YouTube, dass ich das ganz gut einbinden kann in meinen Mama-Alltag, weil ich filme ja aus meinem Alltag heraus. So, das klappt noch super mit Kind, wenn man dann mal irgendwo hinfährt und ja, die Kamera hast halt immer dabei, das läuft nebenbei. Wobei ich da immer schon natürlich auch drauf achte, dass es nicht zu viel wird, weil das Kind soll mich nicht nur mit der Kamera sehen, sondern es darf ja auch noch die Mama haben, ne? der Content dahingehend hat sich auch sehr stark verändert. Am Anfang, als ich mit YouTube angefangen habe, habe ich wirklich noch alles gefilmt. Also wirklich sehr privat. Und jetzt ist es mittlerweile schon so, dass nur noch ich im Fokus stehe und die Kinder rücken im Hintergrund. Alleine für Privatsphäre und so ist mir das ziemlich wichtig. Und es hat sich halt auch alles im Laufe der Zeit verändert. Mein Gefühl dafür, aber auch das Internet tatsächlich. Die Plattform an sich hat sich auch verändert. Und für so einen Videoschnitt brauche ich 3 bis 4 Stunden für ein Video. Und ich habe so meine eigene Vorstellung. So 2 Videos die Woche mindestens. 3.
Wie lange sind die so?
20, 25 Minuten.
Ja.
Genau. Immer Dienstag, Donnerstag, Sonntags. Also ich habe da auch feste Videotage, damit die Community weiß, wann sie einschalten kann. Das ist mir sehr wichtig. Und ich will die Community natürlich auch nicht hängen lassen. Die wollen ja auch Videos und bin da immer bemüht, auch dann zu liefern sozusagen. Ja, aber du kannst davon ausgehen, ich arbeite von 9 bis 15 Uhr jeden Tag. Und dann auch oft mal am Wochenende.
Ja, weil es hängt ja ganz viel dran, was der Follower gar nicht sieht. Ne? Also allein schon Schnitt und du hast eine Vorstellung, wie es vorher aussehen soll. Man hält ja nicht einfach nur drauf und am Ende ist das Video fertig, sondern das muss geschnitten werden, getextet werden, Untertitel mittlerweile überall drauf. Klar gibt es auch Hilfsmittel, sag ich mal, aber dann hast du ja Kooperationen, da muss man sicherlich auch die Deadlines einhalten. Also da ist ja ganz schön viel drumherum, was so easy peasy aussieht und der Follower, sag ich mal, einfach so schluckt, ohne wahrzunehmen, dass da Arbeit hintersteckt. Ja. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass da ganz schön viel Arbeitszeit auch drauf geht einfach.
Ja, das ist ja nur, also Schnitt und Film, da kommt ja auch noch dann, wie du schon sagst, Kooperationspartner, wo du dann jeden Tag hunderte E-Mails einmal durchstöbern darfst. Dann bist du ständig im Austausch mit Managements und anderen Agenturen. Dann natürlich auch die Buchhaltung und die Finanzen, die dahinter hängt. Das ist tatsächlich ein Part, die dann mein Mann übernimmt. Weil alleine würde ich das gar nicht schaffen. Wir sind nämlich ein Team, mein Mann und ich. Das ist ganz wichtig. Wir teilen uns alles auf. Jeder hat so seinen Part, den er gerne macht. Und das ist ja nicht nur das. Ich bin ja auch noch ein Teil von Dogs and Tiger für Hundefutter, Katzenfutter und ich bin jetzt auch gerade wieder an einem Projekt dabei. Ich erstelle gerade mit meiner Community eigenen Schmuck und alles so kreative Arbeiten kosten natürlich auch viel Zeit. Es ist ein Vollzeitjob, auch wenn man es nicht sieht, aber natürlich soll die Community den Stress dahinter gar nicht sehen, weil die sollen ja unterhalten werden mit meinen Videos.
Ja, das stimmt. Das ist immer der schmale Grat. Ne?
Ja.
Trotzdem gibt es ja immer mehr dieses Thema der Vereinbarkeit. Es ist eher Vereinbarkeit, es ist eine Gleichzeitigkeit, es ist einfach auch mal ein Ausgebremstsein, weil man eben gerade kleine Kinder hat. Wie siehst du das? Ist das für dich immer alles so einigermaßen im Balance, weil ihr ein gutes Team seid? Oder kennst du das auch, zu sagen, oh, es ist eigentlich gerade viel zu viel. Ich habe auch noch 1000 andere Ideen. Ich will alles gleichzeitig eigentlich machen, aber die Zeit fehlt mir. Also wie gehst du damit um so?
Also definitiv ist man auch überfordert oder denkt, wie schaffe ich das eigentlich? Oder wie soll das funktionieren? Also natürlich gibt es Tage, wo du denkst, boah, das ist jetzt mir zu viel. Ich habe gar keinen Bock mehr jetzt. Ich lasse das jetzt. Das ist bei mir, gibt es auch tatsächlich das Tage, da hätte ich eigentlich filmen wollen. Aber ich denke mir dann so, nee, machst du jetzt nicht, weil die Stimmung ist im Keller. Die Kinder haben heute nur gestritten, heute Morgen. Ich habe gar keine Laune dazu. Oder es gab eine Diskussion mit dem Mann. Das ist ja das ganz normale Alltag, dass man natürlich auch mal Tage hat, wo es einem nicht so gut geht. Dann mache ich die Kamera halt auch nicht an, weil das macht keinen Sinn. Das merkt die Community. Ich habe keine Lust. Ganz normal. Also bei uns ist auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ja, ich versuche immer das Beste aus der Situation zu machen. Ich bin ein Optimist und versuche irgendwie das zu rocken.
Was würdest du denn sagen, sind so die Inhalte deiner Videos? Weil du hast eben gesagt, eigentlich kannst du es gut integrieren, weil die Themen sind einfach sozusagen dein Alltag. Und gleichzeitig hast du neulich gesagt, dass es sich gewünscht wurde, dass du mehr so von diesen ganz alltäglichen Dingen mitnimmst.
Genau.
Und wie würdest du sagen, hat sich das oder soll sich das unterscheiden?
Also früher hat man Kindergeburtstage gefilmt, man hat im Familienurlaub gefilmt. Das waren Themen, die wirklich sehr viele interessiert haben, was auch sich die Leute noch wünschen. Aber wo ich ganz klar für mich eine Grenze ziehe und sage, nein, das will ich nicht mehr filmen, weil ich gemerkt habe rückblickend, ich war zwar da, aber ich war nie wirklich anwesend, weil ich habe halt immer durch den Monitor geguckt oder halt die Kamera gehabt und immer geschaut. Und diese Momente sind mir viel zu wertvoll, um die nicht selbst zu erleben. Kann man das verstehen?
Ja.
Dass ich gesagt habe, Kindergeburtstag ist unsere Zeit, Urlaub ist Urlaub, da wird nicht gearbeitet mehr. Das war auch für mich echt eine krasse Umstellung zu sagen, ich habe jetzt Urlaub, also ich mache jetzt nichts, das musste ich erstmal lernen. Also das war für mich ganz, ganz komisch auch, da wirklich mal abzuschalten. Also ich musste lernen, abzuschalten und runterzukommen.
Ja.
Genau, und so viele Themen, die bezogen sind auf die Kinder, Kinderzimmer-Roomtour oder Schule-Themen und sowas alles. Das sind alles so Dinge, die ich jetzt einfach außen vor lasse. Und ich lege mehr den Fokus auf mich als Person mit unserer Hausrenovierung oder mein Leben als Mama, als Frau. Auch die Themen mit Zyklus und solche Themen sind mir gerade sehr wichtig. Auch das Thema natürlich ADS, Hochsensibilität und was das Leben so auch mitbringt, so Mitte 30er, weil da verändert sich auch bei uns als Frau sehr viel und das ist mehr so, wo ich den Fokus drauf legen möchte.
Ja, kann ich total verstehen. Gleichzeitig finde ich immer wieder das große Mysterium an deiner Art Job, weil es eben nicht so ein Bürojob ist, wo du dann um 15 Uhr den Stift fallen lässt und dann hast du mit den Zahlen oder mit dem, was auch immer du dich beschäftigst, nichts mehr zu tun, sondern dein Job ist irgendwo auch so viel deine eigene Persönlichkeit deines Privatlebens. Und ja, da, gerade wie du sagst, würde ich klare Linien zu ziehen und zu sagen, hier ist mein Urlaub. Klar, das würden ganz viele Leute interessieren, weil du einfach viele Follower hast, aber hier muss ich wirklich sagen, ich brauche auch statt Power auch mal wieder Pausen, um den eigenen Akku aufzuladen und da jetzt nicht mitzufilmen, da stelle ich mir dann, wenn man so in dieser Mühle ist, auch schwer vor. Gerade wenn dann die Follower sagen, wir wünschen uns das doch. Ja, genau das wollen wir sehen.
Ja, das ist halt irgendwie auch ein Lernprozess. Ne? Mhm. Natürlich sagen dann auch einige Zuschauer, okay, wenn du das nicht mehr zeigen willst, dann gehe ich. Aber denke ich mir halt, ja, dann ist es halt nicht mehr das, was dir gefällt. Aber es gibt halt noch so viele andere Kanäle, wo du vielleicht was findest, was dir gefällt. Also da bin ich auch überhaupt nicht böse oder traurig drum. Und ja, es verschwimmt sehr. Also das Gute ist mit meinem ADS, ich kann kreativ sein. Ich bin sozusagen mein eigener Chef, kann mir alles selbst so strukturieren, wie ich es brauche. Und ich wünsche mir aber manchmal tatsächlich auch wieder zurück als Krankenschwester zu arbeiten, weil man da, wie du schon sagst, man geht raus, man stempelt ab und man ist zu Hause und man hat nichts mehr mit Arbeit im Sinn und im Kopf. Ne? Man kann wirklich so Feierabend machen.
Feierabend.
Das habe ich halt nicht. Also es ist halt beides, hat Vor- und Nachteile, aber ich bin sehr dankbar für das, was ich schon seit 13 Jahren machen darf. Mhm. Das mache ich jetzt schon 13 Jahre. Ja, einfach, weil es auch viele Möglichkeiten gibt, nebenbei halt an Projekten umzusetzen und man sich immer wieder auch kreativ ausleben darf und dass sich das doch so gut mit dem Mama-Alltag, Familienalltag auch ja verbinden lässt. Also es ist schon schön, aber halt auch anstrengend.
Ja, glaube ich dir. Jetzt hast du gesagt, du arbeitest so bis 15 Uhr, das heißt, dann trudeln irgendwann alle Kinder wieder ein oder wie kommen die wieder nach Hause? Sammelt ihr sie ein?
Ja, die Große fährt mit Bus tatsächlich. Dann am Nachmittag hole ich die Kinder ab, weil mein Mann meistens noch an der Baustelle ist bis abends.
Ja.
Der kommt dann meistens so 17, 18 Uhr nach Hause und wenn er kommt, düse ich schon wieder los mit den Mädchen zu Hobbys. Die haben Karate zum Beispiel. Und mein Mann ist dann mit den Jungs zu Hause, legt die schlafen und wenn ich nach Hause komme, bringe ich die Mädchen ins Bett. So ist aktuell der Rhythmus. Natürlich gibt es auch mal Tage, wo mein Mann dann vielleicht von zu Hause arbeitet und er macht dann mal die Fahrten. Das ist dann immer ganz individuell. Aber ja, es ist dann erst quasi Paarzeit für meinen Mann und ich, wenn alle Kinder schlafen. Das ist dann meist so ab 21 Uhr tatsächlich, wo man sich dann hier oben wieder trifft. Die Kinder schlafen unten und dann man nochmal Zeit hat, vielleicht 2 Stunden, wenn überhaupt. Ich bin dann immer schon relativ müde am Abend, noch zu quatschen. Aber auch diese Zeit ist super wichtig, die wir uns nehmen müssen, um auch die Wochen durchzuplanen, aber auch um sich selbst nicht zu verlieren als Partner. Das ist sehr, sehr wichtig, sich die Zeit zu nehmen. Ne?
Total. Ja. Apropos Paarzeit, habt ihr denn noch Zeit so wirklich ganz alleine? Also nicht, weil die Kinder oben, unten, irgendwo rechts und links schlafen, sondern weil ihr vielleicht mal ein Date habt oder sogar ein Wochenende ohne Kinder weg seid oder so? Oder ist das aktuell in weiter Ferne?
Das Ding ist halt, wie bei meinem Mann und bei mir, so ein Wochenende alleine weg sein, wir können dann nicht entspannen. weil wir immer mit dem Kopf bei unseren Kindern sind. Und ich weiß, ich habe auch schon so viele Nachrichten bekommen, ihr braucht alleine Zeit für euch und das ist so wichtig. Und ich verstehe das auch. Und ich glaube auch, wenn man das abschalten kann, die Kinder so ein bisschen außen vor lässt, aus dem Kopf, dass das auch wirklich gut ist und einem gut tut. Aber ich weiß, dass wir beide dann immer nur in Gedanken da hängen. Und dann bringt es da halt nichts. Dann machen wir das eher mal so, dass wir sagen, man geht abends schön essen. Oder wir machen eine schöne Zeit uns, nehmen uns mal vormittags frei, dass wir sagen, wenn die Kinder in Betreuung sind in der Schule und die Kinderfee ist da, dass wir uns bewusst eine Auszeit nehmen und vielleicht in die Natur fahren oder wir gehen schwimmen oder machen einfach 3-4 Stunden was zusammen, Mittagessen gehen oder so. Das ist dann unsere Zweisamkeit, die wir haben. Genau, aber es ist aktuell nicht so viel da davon, das stimmt.
Ja, ich finde das, ehrlich gesagt, wenn man sich so kleine Inseln im Alltag baut, auch total schön. Also ich finde, wie schön ist es, wenn man, nachdem die Kinder irgendwie versorgt sind im Kindergarten, in der Schule oder was auch immer mit Kinderfee, wie du gesagt hast, einfach mal in Ruhe zu frühstücken oder in Ruhe Mittagessen zu gehen. Also solange man, es ist ja ganz egal, wie die Paarzeit aussieht, das darf ja jeder für sich selber entscheiden. Da finde ich es eher übergriffig, wenn man dir rät, ihr müsst auch mal wegfahren. Ja. Also das habt ihr ja schon selber irgendwie wahrscheinlich im Blick. Und je nachdem, wie alt die Kinder dann irgendwann sind, kommt das ja oft auch wieder.
Ja, glaube ich auch. Das ist halt, ich sage immer gerne, es ist nur eine Lebensphase und das ändert sich auch. Also was wir uns mal gönnen, vielleicht wenn jemand Geburtstag hat, dass man mal eine Nacht ins Hotel geht, dann fährt man irgendwie abends los, man legt die Kinder noch schlafen, man geht schön essen und steht dann morgens um 11 aus und sieht auch wieder schon zu Hause. Also auch da ist halt weniger Zeit, aber auch einfach mal vielleicht wirklich mal eine Nacht mal durchzuschlafen, das ist ja immer schon ein großer Luxus für uns Eltern. Ja. Aber wie du schon sagst, so kleine Inseln einfach einbauen, wenn man die Möglichkeit hat und man sich das so legen kann, dann ist das sehr, sehr wertvoll und wichtig, weil ich finde, dass wenn diese Gespräche nicht stattfinden würden oder diese Zeit zu zweit, dass man sich dann nachher mehr entfremdet. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man an der Beziehung, an der Partnerschaft immer arbeitet, weil ich glaube, das ist einfach Dauerarbeit. Dass man sich da nicht verliert. Ne?
Gerade bei so. Man darf es nicht als selbstverständlich nehmen, ne?
Richtig. Und aktuell ist es so, wir haben halt nur ein kleines Haus. Es hört sich vielleicht jetzt ein bisschen überschwinglich an. Es ist immer noch ein wunderschönes Haus. Aber wir merken bei 3 Schlafzimmern jetzt nach 3 Jahren, es ist schon krass von der Privatsphäre her, die uns fehlt. Ja, wir haben als Eltern kein eigenes Schlafzimmer. Und wir teilen natürlich die Betten mit unseren Kindern, was sehr, sehr schön ist. Aber natürlich freuen wir uns auch, wenn die alte Kinta, also unser Haus, wo wir gerade dran arbeiten, bauen, renovieren, wenn die fertig wird und wir alle wieder ein bisschen mehr Platz haben, weil unser Moritz zum Beispiel hat auch gar kein eigenes Kinderzimmer seit 3 Jahren und das wünscht man sich schon. Also man merkt dann auch, wenn man mit den Kindern drüber redet, dass sie das sich auch wünschen.
Ja. Ja, lass uns mal darüber sprechen. Okay. Also ich sehe im Hintergrund ein sonniges Zimmer, ein sonniges Fenster, die Sonne scheint herein. Wo bist du denn gerade? Oder beziehungsweise seit 3 Jahren? Und was habt ihr davor? Wie kam es dazu?
Also jetzt gerade sitze ich hier in meinem Wohnzimmer am Computer und hinter mir ist Küche und Esszimmer, alles in einem großen Raum. Wie gesagt, unten 3 Schlafzimmer, wir haben einen kleinen Pool und eine Garage. Und seit 3 Jahren leben wir hier und wir haben dieses Haus hier gekauft aus den Gründen, weil hier auf Madeira die Mietpreise leider extrem hoch sind. Und würde man hier so ein Haus mieten, wo wir jetzt drin leben, dann würde man locker 4.000 Euro Miete zahlen im Monat.
Ja, wow.
Und wir haben gesagt, das machen wir nicht. Und wir hatten die Möglichkeit, durch ein bisschen Eigenkapital zu sagen, okay, dann finanzieren wir uns dieses Haus, zahlen vielleicht weniger Rate, aber haben Eigentum, weil wir sind selbstständig und wir müssen natürlich gucken, wie wir nachher im Alter leben, weil wir zahlen nicht in die Rentenkasse ein und müssen uns als Selbstständige natürlich da auch irgendwie im Alter absichern. Und wir haben immer schon gesagt, dass wir da auf die Immobilien setzen wollen. Wir haben ja auch noch ein Haus in Berlin, was gerade zum Verkauf steht und haben jetzt hier auch auf Madeira ein Ferienhaus gebaut, was jetzt fertig ist. Also wir wollen schon so in die Immobilien-Urlauber-Touristenbranche, da sind wir so eingestiegen, auch nochmal ein zweites Standbein zu haben, nicht nur Social Media, sondern auch noch das, was sehr, sehr wichtig ist, einfach um sich auch abzusichern. Und tatsächlich ist es so, dass dieses Haus natürlich, wir wussten, das Haus wird auf Dauer vielleicht zu eng. Mhm. Gerade mit unseren Kindern, die viel Energie haben, ist es halt auch laut. Es ist wirklich eine Dauerbrauschung. Und wir haben gesagt, wir brauchen aber, um hier auch im Ausland anzukommen, brauchen wir das Gefühl von Zuhause, von Heim. Und das haben wir gesucht und haben dann eine 300 alte Jahre Quinta, eine historische Quinta gefunden. Quinta heißt so viel wie Bauernhaus oder Farm, mit einem großen Grundstück, 2000 Quadratmeter. Und das Haus stand da und sah eigentlich ganz gut aus. Aber dann hat sich leider herausgestellt beim Abriss, dass es nicht nur neues Dach war und fertig. Wir mussten wirklich komplett alles rausreißen, neue Bodendecke, neue Geschossdecken, Wände neu verputzen und einmal das volle Programm, weil alles von Termiten verfressen war tatsächlich. Und ja, wir hatten auch einen Gutachter dabei und so. Also das war einfach wirklich nur Pech. Und sind jetzt 3 Jahre dabei, dieses alte historische Haus für uns zu renovieren und sind dann noch mittendrin. Was sich natürlich, wenn man so viel Budget nicht einplant, was eigentlich am Ende dann gebraucht wird, wenn man das nicht mit einplant, dann ist es natürlich schwierig, das schnell voranzutreiben, ja. Und wir haben schon die Kosten, die wir hätten investieren müssen für das neue Dach und die neuen Fenstertüren, was uns gesagt wurde, hatten wir schon mal 3 zur Seite gelegt, weil wir halt schon wussten, dass sowas schneller aufgebraucht werden kann. Aber ja, es ist doch noch mehr geworden. Ja.
Wieso überhaupt Madeira? Kanntet ihr euch da vorher aus? Wart ihr schon mal vorher da?
Nee. Also mein Mann war hier vorher schon.
Ja.
Ja, das war eigentlich auch wieder so eine typische ADHS-Aktion. Also die Idee kam dann nur von meinem Mann. Und es war so, dass ich damals mein Management, also ich hatte in Berlin ein eigenes Management für Familieninfluencer und habe das dann damals verlassen, aufgrund, dass ich halt zu wenig Zeit für meine Kinder hatte. Ich habe mich dagegen entschieden tatsächlich und habe gesagt, nee, das ist es mir am Ende nicht wert. Der Erfolg stand immer hinter meinen Kindern sozusagen. Habe das Ganze dann abgebrochen und da an dem Augenblick war es so, okay, wir sind nicht mehr ortsgebunden. Das war damals auch eigentlich der Grund, warum wir nach Berlin gezogen sind für dieses Management, was ich machen wollte. Und auf einmal waren wir nicht mehr ortsgebunden und dann saß Alex da am Tisch und meinte so, ey, ja, wir sind nicht mehr ortsgebunden, was machen wir denn jetzt? Also wollen wir irgendwie mal auswandern? Und ich so, hä, was meinst du? Ja, Leona war da, glaube ich, 8, also sie war noch relativ jung. Und er meinte so, wenn jetzt, weil mit Teenager will ich das nicht mehr, solche starken Veränderungen. Wenn jetzt. Ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt, wir beide, und haben uns einfach mal Videos angeguckt über Südtirol, Spanien, Österreich und Madeira. Genau. Ja. Und Madeira war dann so, das war so ein krasser Zufall. Ja, du Süße. Meine Katze. Ja, möchte dir
Spricht
was?
mit dir.
Ja. Was sind deine Babys? Auf jeden Fall war das dann so, das war auch, glaube ich, so ein bisschen Schicksal, weil zu dem Zeitpunkt damals waren schon viele YouTuber auf Madeira tatsächlich. Die haben sich hier so eine eigene Bubble aufgebaut und zu denen hatten wir ein bisschen Kontakt und haben gefragt, wie ist es denn da so zu leben? Und dann ist Alex hier hingeflogen und hat sich das Ganze mal angeschaut und er meinte, es ist total schön, weil wir wollten weg von einem kalten Deutschland, von einem kalten, grauen Deutschland, aber wir mögen auch nicht so die krasse Hitze im Sommer. Deswegen ist Spanien relativ schnell bei uns rausgefallen aus dem Raster. Und dann war es dann eher doch Madeira. Wir fanden Südtirol auch noch ganz toll. Aber Madeira ist es dann schlussendlich geworden wegen diesem Inselfeeling. Also ich habe mich da relativ gut beschützt gefühlt. Ich muss auch sagen, wenn man in der Öffentlichkeit steht, in Deutschland ist es nicht so einfach gewesen. Von komischen Briefen im Briefkasten mit Drohungen bis über Stalking und ja, und heimlich gefilmt werden und sowas alles, habe ich mir natürlich auch so ein bisschen einen Rückzug natürlich gewünscht. Nicht, weil ich das störend finde, wenn mich Zuschauer erkennen oder ansprechen. Das finde ich ganz toll und ich bin ja auch super dankbar und es macht natürlich auch Spaß, die Leute kennenzulernen, die hinter den Kommentaren stecken. Aber wenn dann Sachen passieren, die deine Privatsphäre angreifen oder du dich einfach nicht mehr sicher fühlst, dann ist es nicht mehr so schön, damit zu leben. Und da hat sich dieses Inselgefühl richtig angefühlt in dem Augenblick. Und die Schule hat für uns gepasst, das Klima war gut, weil du hast hier eigentlich dauerhaft einen milden Winter und nicht so heiße Sommertage. Und wir haben auch dann sofort ein Haus gefunden. Das hat irgendwie, ich glaube immer sehr, also ich bin auch spirituell so ein bisschen, ich glaube auch sehr an Schicksal und Verbindung und Karma und so. Und es hat sich einfach so alles ergeben. Es war sofort Hilfe da. Und dann ging es relativ schnell. Es hat, glaube ich, ein Jahr gedauert, Vorbereitungszeit, die Kinder vorzubereiten, die Familie, den Umzug zu planen. Also es war jetzt keine Hauruck-Aktion. Es war jetzt nicht, wir wandern aus und zack, in 3 Monaten sind wir weg. Es hat insgesamt ein Jahr gedauert. Und ich glaube, wir haben das 3 Monate vor Auswanderung auch der Community erzählt. Vorher nicht, weil wir einfach auch ein bisschen Sorge hatten, dass das Ganze auch einem schlecht geredet wird. Und damals war Corona-Zeit, da war Lockdown. Und da war es eh so, ja, nicht das Haus verlassen oder Gäste besuchen und so. Und da haben wir uns da ein bisschen mit zurückgehalten. Aber wir haben es dann doch schlussendlich doch gemacht, weil es ist ja immer noch unser Leben. Und wir haben es für den Zeitpunkt dann für richtig empfunden. Und die Kinder fanden das auch total cool. Wir haben die natürlich komplett mitgerissen, Abenteuer, und die waren auch Feuer und Flamme. Und wir haben uns da alle super drauf gefreut, auf diese Lebensänderung. Und der Plan war erstmal für 2 Jahre dorthin zu gehen, um einfach auch mal eine andere Erfahrung zu machen und auch, dass die Kinder sehen, es gibt nicht nur Deutschland, es gibt auch noch andere Kulturen und Länder und Sprachen. Und wir probieren das einfach mal. So war der Plan. Ja.
Und was würdest du sagen, also gerade hinsichtlich des Mutterseins von 5 Kindern, was ist für dich da leichter und was fehlt euch vielleicht dort?
Okay. Ja, als wir hingekommen sind, waren es 4. Da war der Moritz gerade mal 6 Monate, also mit Baby ausgewandert tatsächlich. Also hier merke ich schon, dass die Menschen sehr, sehr kinderfreundlich sind. Also wir hatten hier in den 5 Jahren, seitdem wir hier auf Madeira oder in Portugal leben, nicht einmal das Gefühl, in einem Restaurant oder in der Öffentlichkeit nicht akzeptiert zu sein. Also hier ist es eher so, das war auch wirklich komisch. Du musst dir das mal vorstellen, du gehst so mit deinem Kinderwagen spazieren, dann kommt eine ältere Dame zu deinem Kinderwagen und streichelt deinen Sohn über den Kopf und sagt, was wie toll er aussieht. So, das kannte ich halt aus Deutschland gar nicht. Da habe ich immer mehr so das Gefühl gehabt, man ist mehr auf Distanz. Oder was auch total ungewohnt ist, wenn Menschen oder Mütter auf dich zugehen und sagen, wow, du hast 5 Kinder, du machst bestimmt einen tollen Job, Respekt. Also das ist wirklich, was man hier sehr, sehr oft hört. Die Menschen, wenn du viele Kinder hast, ist es eher eine Bewunderung.
Ja.
Natürlich gibt es auch Menschen, die dich nicht beachten oder die sich vielleicht denken, oh mein Gott, ne? Gibt es hier auch. Ne? Aber das ist das, was ich erfahren habe, dass sehr viele glücklich darüber sind, wenn du viele Kinder hast. Es gibt hier auch sehr viel Angebot, auch Wickelplätze und Freizeitangebot. Und unsere Kinder sind hier sehr viel in der Natur. Das hat sich verändert, sind deutlich mehr draußen, was eine höhere Lebensqualität hat. Und die Tage sind hier länger durch die längere Sonne. Also man kann den Tag hier effektiver nutzen, gefühlt. Ja,
das hat ist ja schon wirklich immer wieder die gleiche Erfahrung, wenn man Deutschland, was ja auch Vorteile hat in gewissen Sachen, ne?
Deutschland muss
man
auch sagen, schön,
aber im Vergleich zu dieser Kinderfreundlichkeit im Ausland, auch nicht in allen Ausländern sozusagen, sondern in so bestimmten, wo die einfach familienfreundlicher sind, kinderfreundlicher sind, wo man eben nicht, wie du am Anfang auch gesagt hattest, komisch angeguckt wird, wenn man mit 5 Kindern essen geht, sondern einfach gesagt wird, hey, wir stellen noch 2 Stühle mit dran und ja, dann ist halt Chaos am Tisch, aber es ist halt trubelig und the more the merrier, so ungefähr.
Ja, das, wir hatten auch erlebt, wir hatten auch erlebt zum Beispiel einmal, dass unsere Kinder im Restaurant, die waren ein bisschen lauter. Und da kam die Bedienung, hat die mitgenommen in die Küche und hat denen erstmal gezeigt, wie das Essen vorbereitet wird, einfach nur damit mein Mann und ich in Ruhe aufessen können.
Schön,
So, das war halt auch so. Das war, glaube ich, auch einer der ersten Wochen, als wir hier ausgewandert sind, dass wir das erlebt hatten. Wir waren so, boah, krass, hat sich jetzt schon gelohnt. So.
Ja, Familie wird anders gelebt, ne? Also ich glaube auch, dass also man gerade in diesen südlichen Ländern leben ja immer noch viele Familien auch unter einem großen Dach über Generationen und helfen sich gegenseitig.
Die leben auch noch richtig lange zusammen. Also du hast oft, dass die mit 30 noch zu Hause leben. Wenn die ausgehen, die Kinder, die haben immer noch den Papa, die Mama dabei, die sind hübsch gemacht. Also die legen wirklich sehr viel Wert auf Familie.
Ja. Und apropos Familie, fehlt euch vielleicht genau das? Oder was würdest du sagen, auch wenn ich mir so 3 Sachen wünschen könnte von zu Hause,
dann wäre es definitiv als erstes Familie und Freunde. Das ist natürlich das Schlimmste, wenn man auswandert. Ich glaube, sonst hätte ich gar keine anderen Wünsche hier. Also Familie und Freunde, ist das natürlich, was fehlt. Man telefoniert und man schickt sich Videos, aber natürlich ist es ziemlich wenig. Wenn die Eltern, die kommen vielleicht 2, 3 Mal im Jahr. Jetzt haben wir natürlich auch unsere Kita, wo ich gerade schon von erzählt habe, unserem Haus. Da haben wir tatsächlich das Haus auch gekauft, weil wir noch ein kleines Nebengebäude haben und wir planen das so, dass wenn unsere Eltern in Rente sind, dass die halt auch mal für ein paar Monate kommen können. Ja,
Ja,
dass
schön.
unsere Kinder auch mit Oma und Opa aufwachsen können. Ja, das ist natürlich so der Wunsch von allen, dass wir da so Möglichkeiten schaffen können. Und das ist natürlich was, was fehlt. Wo man auch immer wieder traurig ist, wenn sie gehen. Ja.
Und können euch Familien oder Freunde besuchen, so wenn jetzt so gerade schulpflichtige Kinder so in Schulferien, sagen wir mal, dann kommen wir nicht 2 Tage vorbei, sondern machen gleich einen ganzen Urlaub draus. Oder kommt das häufiger vor?
Genau, unsere Freunde mit Kindern, die kommen dann auch immer in den Ferienzeit, dann haben unsere Kinder auch Urlaub und das passt dann immer ganz gut. Entweder fliegen wir dann nach Deutschland oder zu unseren Freunden, zum Beispiel nach Spanien, oder sie kommen zu uns. Das kommt dann immer drauf an, was man so vorhat.
Das Problem ist nur immer, dass die anderen dann Urlaub haben
Ja.
und man selber ja eigentlich nicht.
Ja,
Und dann
das
sind
stimmt.
die 24/7 im Urlaubsmodus und man selber hat noch seinen Alltag, weil man ja eben nicht im Urlaub ist, sondern einfach da wohnt, wo andere Urlaub machen.
Ja, aber man muss auch sagen, dadurch, dass man sich weniger sieht, weiß man das auch alles mehr zu schätzen. Also, wenn meine Eltern da sind oder Alex' Eltern, so die Katzenbabys streiten sich auch immer.
Oh, sogar nein.
Nein, also dadurch, dass man so weniger Zeit hat, ist sie umso wertvoller. Also ich merke jedes Mal, wenn ich meine Eltern sehe und sie sitzen mit mir am Tisch, ich frage ganz viel und versuche, viele schöne Gespräche aufzubauen und bin da sehr dankbar dann auch für und nutze die Zeit intensiver.
Jetzt hast du vorhin schon gesagt, Alex geht dann morgens auf die Baustelle. Das heißt, er macht ja richtig viel da selber, ne? Man
Ja.
kann das ja auch in seinen YouTube-Videos sehen. Wie kann denn das sein? Macht er da wirklich alles selber? Warum kann er das? Habt ihr Connections? Wie ist es, wenn man im Ausland bauen möchte? Was muss man da bedenken?
Also es ist ja so, dass Alex das nicht das erste Mal macht. Wir haben ja damals schon unser erstes Haus in der alten Heimat gekauft. Das hat er ja auch in 6 Monaten quasi kernsaniert mit Familie. Und
Wahnsinn.
man hatte natürlich auch immer ein paar externe Firmen dabei und hat natürlich auch über die Jahre wirklich viel gelernt. Also ich würde sagen, er ist wirklich schon ein sehr guter Bauherr, was das angeht. Er liest auch sehr viel tatsächlich. Und Alex ist einfach so ein Multitalent. Der ist mit seinen Händen sehr geschickt. Er hat aber auch das Köpfchen dafür und auch die Erfahrung einfach und holt sich auch bei anderen Handwerkern Tipps. Also der fährt auch einfach mal, wenn er eine Frage hat, ins Fachgeschäft. Und fragt, wie das gemacht wird. Also der hatte auch keine Hemmungen, sich Wissen einzueignen und macht viel in Eigenleistung, hatten aber auch lange Zeit Mitarbeiter, die uns geholfen haben tatsächlich. Aber da es jetzt langsam zum Ende geht, haben wir die quasi gehen lassen, beziehungsweise 2 davon sind selbst gegangen, haben sich einen neuen Job gesucht, weil die wissen, das ist ja nicht auf Dauer. Das Haus ist ja irgendwann fertig. Ja, und macht jetzt gerade aktuell da viel alleine. Also es macht ihnen halt auch Spaß. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend.
Ja, was denkt ihr denn, wie lange es noch dauert?
Also mein Wunsch, also der Wunsch war eigentlich schon dieses Jahr, Ende dieses Jahres einzuziehen. Da sind wir jetzt noch ein bisschen weit von entfernt. Also Ostern wäre klasse, aber Sommer wäre auch ganz toll. Es ist immer
Okay.
schwierig, wenn man sich da so den Druck macht, dann macht es halt auch keinen Spaß mehr. Und das belastet einen eher, so eine große Baustelle. Und ich denke mir ganz oft, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Und es gab auch schon Zeiten oder Phasen, wo wir gesagt haben, wir schmeißen alles hin. Wir haben keinen Bock mehr und wir machen das nicht mehr. Wir verkaufen das jetzt im Rohbau oder keine Ahnung. Aber wir haben immer wieder durchgezogen, weil wir halt gesehen haben, dass da unser Leben sein soll, weil es so ein schöner Ort ist. Und ja, der Stand ist jetzt, dass ab Februar die Bäder gefliest werden. Und die Küche wird eingebaut im Januar.
Ja.
Ja, also wäre schon schön bis Mitte des Jahres.
Ich drücke die
Also,
Daumen.
so, danke.
Was macht Alex denn, wenn er nicht gerade euer Eigenheim mal wieder kernsaniert?
Ja, dann kümmert er sich um die Buchhaltung, um die Finanzen und Rechnungen, um die Hausverwaltung. Ich meine, die Häuser müssen ja auch betreut werden, und das Ferienhaus. Das ist auch wirklich viel. Wir haben zwar da einen Partner, aber da gibt es immer irgendwas zu reparieren, zu tun oder so. Er ist sozusagen auch ein bisschen Hausmeister tatsächlich. Er ist ja auch Elektrotechniker, hat ja auch das Fachwissen. Und ansonsten, ja, die Kinder, ne? Fünf Kinder, Haustiere.
Genug zu tun, ne?
Ja.
Aber das heißt, so finanziell liegt ein Großteil der Verantwortung bei dir auch aktuell, ne?
Genau, aber ich sehe das nicht so, weil wenn er nicht wäre, dann hätte ich ja auch gar nicht die Möglichkeit zu verdienen. Also wir sind da ein Team und ohne ihn wird es genauso wenig funktionieren. Also ich alleine, die Vorstellung, dass Alex nicht mehr da wäre, das wird gar nicht funktionieren. Das wird gar nicht klappen.
Ja, also empfindest du es nicht als Druck, sondern eher als Teamwork und jeder arbeitet, jedes
Ja.
Zahnrad passt sozusagen so zusammen, dass es am Ende läuft.
Ja, Alex und ich sagen immer, wir sind unser Gegenstück.
Ja,
Ja, genau, wie
vielen
du schon
Dank.
sagst, wie so ein Puzzleteil, was zusammengehört, ne?
Ja.
Genau, und wir unterstützen uns zu 100% und wir wissen, wir können uns auf uns verlassen. Ich weiß, wenn er weg ist, dass er 100% gibt und wenn ich meine Arbeit mache, vertraut er mir auch zu 100%. Und Alex hilft mir auch manchmal mit Content, also beim Film. Er schneidet zwar nicht, aber hält auch mal das Handy oder filmt sicher auch bei der Baustelle. Es läuft so ein bisschen zusammen. Genau. Also ich würde das nicht so sehen, dass er kein Geld verdient, sondern dass er einen großen Teil dazu beiträgt. Genau.
Ja.
Nur, dass ich halt ihm kein Geld dafür überweise, dass er mich unterstützt, ne?
Ja.
Genau.
Apropos, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er weg wäre. Er ist doch demnächst mal mit eurer größten Tochter auf einem Konzert in London oder so,
Ja,
ne?
richtig. Ja.
Wie ist denn das für dich? Dann ist zwar ein Kind auch weniger zu Hause, aber dann rockst du das aber alleine oder wie machen wir das?
Ja, die rocken in London auf dem Rockkonzert und ich
Ja,
rocke
genau.
hier zu Hause, ja. Ja, also das ist ja das große Kind, was mitgeht. Ich sag mal, da ist jetzt nicht viel Entlastung oder nicht viel abgenommen, ne? Weil die ist ja schon selbstständig mit ihren 13. Ja, aber da mache ich das alleine. Aber natürlich denkt man so, hoho, das wird anstrengend, aber ich freue mich auch extrem auf die Zeit. Also ich nutze dann wirklich solche Ereignisse, um daraus noch ja, zu wachsen oder auch um die Zeit noch sinnvoller zu nutzen. Also ich werde auch in der Zeit weniger arbeiten, einfach um bewusst auch dann die Zeit mit ihnen alleine zu haben. Ja, ich werde es genießen.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, für viele immer auch eine Herausforderung, wenn auch schon bei weniger Kindern, ne, kann ja auch schon bei ein oder zwei Kindern eine große Herausforderung sein, wenn der Partner irgendwie, und sei es mal nur übers Wochenende oder so, mal weg ist, aus welchen Gründen auch immer, und dann macht man das Ganze alleine. Und natürlich schafft man das, aber die Routinen sind anders. Morgens braucht man vielleicht eine halbe Stunde länger, bis alle ihre Socken anhaben und so. Kommt das bei euch dann normalerweise häufig oder hin und wieder schon mal vor, dass einer von euch beiden nicht da ist? Oder seid ihr eigentlich immer im kompletten Familienverbund?
Also ich würde sagen, dass wir tatsächlich das Glück haben, dass wir 24/7 zusammen sind, Alex und ich. Ich glaube, deswegen haben wir auch so eine tiefe Verbindung, weil wir fast nichts alleine machen. Und ich glaube, das fällt uns später auch nicht auf die Füße, wenn wir älter sind in Rente und die Kinder sind ausgezogen, weil wir es halt schon kennen, wie es ist,
Ja,
zusammen zu
ja.
sein. Aber es kommt wirklich sehr selten vor. Es ist dann eher so, dass man sich dann mal tagsüber nicht sieht, ne? Weil er auf der Baustelle und ich mache die Kinder und Arbeit und so. Und dann am Wochenende ist man zusammen. Aber so besondere Ereignisse, ja, mal so ein Konzert eine Woche oder er reist dann mal alleine nach Deutschland mit den Kindern, nimmt aber auch nicht immer alle mit, weil ich wüsste nichts mit meiner Zeit anzufangen. Ich sage immer, nein, du musst mir wenigstens noch ein Kind lassen und er wird am liebsten alle mitnehmen. Aber das Ding ist halt, du kannst nicht alleine mit so vielen Kindern fliegen, irgendwie aus Sicherheitsgründen. Bei der Platzwahl. Somit habe ich immer noch ein paar Kinder zu Hause. Ich habe auch gesagt, ich weiß nicht, ich könnte das nicht. Ich würde verrückt werden, wenn ich hier alleine wäre. Ich wüsste nichts mit meiner Zeit anzufangen. Man hat halt immer Trubel um sich herum und diese komplette Stille, ich glaube, das wird mich wahnsinnig machen. Ja, also ich liebe das halt auch. Ich brauche das, glaube ich, auch. Also darauf zu verzichten, nee, könnte ich.
Und deswegen, wir hatten ja schon so ein paar kleine Gäste sozusagen im Hintergrund. Es gibt noch ein paar Katzen und es gibt auch noch ein paar Hunde bei euch zu Hause,
Ja,
weil
genau.
du hast ja nichts zu tun.
Nee.
Wie kam es dazu?
Wir haben uns schon relativ früh hier auf der Insel haben einen Straßenhund aufgenommen. Wir haben noch einen Hund aus Deutschland mitgebracht, damit er nicht alleine ist. Und dann kamen noch mehr Hunde dazu, die man dann quasi gerettet hat oder aufgenommen hat aus dieser schwierigen Situation. Ein Hund hatte zum Beispiel einen Tumor. Der andere Hund war von einem Züchter quasi abgestoßen, Golden Retriever. Und wir haben einfach ein sehr großes Herz für Tiere. Und leider ist das bei Alex und mir so, dass wenn wir Tiere in Not sehen, dass wir dann nicht anders können. Also es ist auch so, wir haben immer Hunde und Katzenfutter auch im Auto, weil hier auf Madeira haben wir auch viele Straßentiere. Alex hat eine gerettete Schildkröte mit nach Hause gebracht.
Oh.
Das ist ein bisschen verrückt und viele denken wahrscheinlich auch, wir sind verrückt, aber es ist einfach so unsere Art halt. Und dann kam halt ein Hund nach dem anderen und die Katze war halt auch Schicksal. Die hat uns halt an der Kita besucht, war verletzt und hochschwanger. Dass sie schwanger war, wusste ich gar nicht. Ich habe sie einfach verletzt gesehen und sie hat uns Wochen schon vorher immer wieder mal besucht. Und dann war sie verletzt und wir wussten halt nicht, wo sie hingehört. Und dann habe ich sie einfach eingepackt oder Alex hat sie mir eingepackt und ich bin mit ihr zum Tierarzt und habe erstmal geschaut, ob die überhaupt einen Besitzer hat, ob die geschippt ist. Dadurch sieht man das ja relativ schnell. Und dann sagte die Ärztin mir, oh, die ist hochschwanger. Und ich so, oh, ich dachte, sie wäre nur verwurmt. Und das Lustige ist, ich dachte, es wäre ein Kater, weil eine Zuschauerin oder mehrere Zuschauer von mir auf YouTube geschrieben haben, das ist ein Kater.
Ach, siehst du mal.
Und dann auf einmal da 5 Babys drin.
No.
Ja, dann haben wir sie adoptiert, weil ich hatte ja die Möglichkeit, entweder die schwangere Katze zur Adoption freizugeben oder sie zu adoptieren. Und ich habe gesagt so, ne. Die kam zu mir, sie wollte meine Hilfe, dann bleibt die Katze auch bei mir und 2 Tage später hat sie ihre Babys bekommen. Jetzt haben wir hier gerade 5 Babykatzen, aber alle sind bis auf eine schon vermittelt. Genau.
Wow.
Ja, da kümmern wir uns auch noch um.
Ja, klar. Also ich danke dir sehr für all diese herrlichen Einblicke. Es ist immer was los. Vielleicht kannst du noch mal allen Zuhörenden, die dich vielleicht noch gar nicht kannten oder die sagen, ja, jetzt habe ich wirklich noch einige Sachen erfahren, die ich noch nicht wusste, noch mal sagen, wie man dich findet und da überall zugucken kann in eurem Leben. Es gibt ja mehrere Accounts und mehrere Möglichkeiten, euch zu folgen.
Genau, also auf jeden Fall YouTube, da kriegt man mal ein paar mehr Einblicke von unserem Alltag, aus unserem Leben, längere Einblicke, ist ein bisschen intensiver. Einfach meinen Namen eingeben, Isabeau. Also man schreibt das wie Isabelle, nur am Ende halt E-A-U.
Ja.
Das ist Französisch, also Isabeau wird es geschrieben, ganz wichtig. Ja, und wir sind halt auch noch auf Instagram. Da bin ich auch immer täglich dabei. Da könnt ihr mir gerne folgen, ich würde mich super freuen.
Und der Quinta kann man ja auch noch folgen. Gibt es auch einen eigenen
Account? Ja, genau. Unser Haus hat auch einen eigenen Instagram-Account. Wo, also falls euch das Thema Renovierung, Hausumbau, Einrichtung interessiert, schaut da auch gerne vorbei.
Ja. Ich schreibe alles nochmal in die Shownotes und ich danke dir sehr, dass du mir diese Stunde deines kostbaren, wertvollen Mittagsschlafes deines Kindes geschenkt hast.
Super, super gerne. Es hat wirklich Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar und folgt uns unbedingt auf Instagram auf echtemamas.ehrlichgesagt. Liked und empfehlt uns weiter, damit wir diese ehrliche Mütter-Community wachsen lassen können und ehrlichen Austausch generieren. Bis nächste Woche, eure Nora.